Toni ist im Moment noch 17 Jahre, wird erst im Januar 18, also ist ein ganz junger Bursche. Da macht es keinen Sinn, den jetzt hier zum Weltstar hochzujatzen und eben nachher da dieselben Leute, die ihn jetzt hochschieben, die überlassen ihn auch nachher fallen. Wir wollen nicht dazu gehören und deswegen haben wir uns zum Ziel gesetzt, ihn auch zu schützen.
Kroos will go for it and score!
So was hat es bei Bayern seit 20 Jahren nicht gegeben. So einen guten Spieler.
Seine besondere Fähigkeit besteht darin, das Spiel zu sehen.
But an inspirational moment from Toni Kroos.
Dessen Art zu spielen, dieses immer eine Soße, den braucht kein Mensch.
Aquí va Toni Kroos!
Toni Kroos war nicht einmal über unserer Mittellinie. Der hat immer in diesem Mittelkreis quer gespielt.
Das ist Toni Kroos, The Underrated One, ein Podcast von Watson.
Wir sind eure Hosts,
Nikolai Stübner
und Lukas Grybowski. Solltest du die erste Folge nicht gehört haben, raten wir dir, mit ihr anzufangen. Neue Ausgaben erscheinen immer donnerstags. Wenn du nichts verpassen möchtest, abonniere Toni Kroos, The Underrated One, in deinem Podcatcher.
Willkommen zu Folge 2. Von der Ostsee ins Haifischbecken. Toni Kroos feiert im September 2007 sein Profidebüt beim FC Bayern München. Im Alter von 17 Jahren. Er wird im Heimspiel gegen Energie Cottbus eingewechselt. Er kommt in der 72. Minute für Seroberto, hat 18 Minuten Zeit, sich zu zeigen. Und tut es. Zwei Torvorlagen auf Nationalstürmer Miroslav Klose sorgen für den Endstand. 5:0. Es ist ein Debüt wie aus dem Bilderbuch.
Stefan Fürstner trainiert damals mit Toni Kroos bei den Bayern Profis und spielt mit ihm in der zweiten Mannschaft. Fürstner ist 2 Jahre älter als Kroos. Wir haben Fürstner bei der Spielvereinigung Greuther Fürth besucht, wo er im Nachwuchsleistungszentrum zunächst Trainer war und mittlerweile als sportlicher Leiter arbeitet.
Wir wollten von Fürstner wissen, wie er heute auf den Karrierebeginn von Toni Kroos blickt.
Das ist unglaublich zu sehen, wie mit welchem Selbstverständnis er dann auch diese Aufgabe bewältigt hat. Wir waren ähnlich alt, in ähnlichen Bereichen unterwegs, aber mich hätte es vielleicht auch erschlagen, in so einer Allianz Arena zu spielen. Und er hat dieses Vertrauen der Mannschaft gespürt, auch das Vertrauen des Trainers. Und dann so zu performen in diesem Alter, also herausragend, wo ich sage, viele würden gerne dort spielen, aber kriegen sie es dann auch in der Qualität so auf die Wiese. Das war einzigartig, also mir haben da auch die Worte gefehlt.
Kroos ist damals der jüngste Bundesligaspieler in der Geschichte des FC Bayern.
Einen Monat später lässt Bayern-Trainer Ottmar Hitzfeld Kroos auch im UEFA-Cup debütieren. Als den Münchnern beim Gruppenauftakt in Belgrad schon eine Niederlage droht, wird Kroos in der 81. Minute bei einem 1:2 Rückstand eingewechselt.
Ein Spiel, an das sich auch Carlo Wild gut erinnern kann. Er arbeitet von 1986 bis 2023 beim Kicker und begleitet den FC Bayern und die Nationalmannschaft besonders eng.
Und richtig gut erinnern kann ich mich, als er damals eingewechselt wurde im UEFA-Pokal und hat damals in Belgrad das 3:2 gemacht, in der Nachspielzeit, wenn ich mich richtig entsinne.
Was Carlo Wild sogar unterschlägt, Toni Kroos trifft per Freistoßtor und auch den zwischenzeitlichen Ausgleich durch Miroslav Klose legt er per Flanke auf. Er ist hauptverantwortlich dafür, dass das Spiel innerhalb von nur 9 Minuten kippt.
Und wie Journalisten oder die Medien so sind, großes Lob und Hurra und ein Talent ist geboren oder ein neuer Star. Und Hoeneß ist ausgerastet und hat gesagt, Leute, gemach, der muss es erst mal beweisen.
Das klingt dann so.
Wissen Sie, wer heute Matchwinner war? Lucio. Ja? Okay. Der war der beste Mann am Platz. Weltklasse. 1 mit Sternchen hat er heute gespielt und nicht der Toni Kroos. Lassen Sie den schön mal runden. Das ist nicht gut, wenn man die Jungen so hoch jubelt.
Von einem Reporter angesprochen auf den direkt verwandelten Freistoß aus gut 30 Metern entgegnete Hoeneß genervt.
Ja, okay, den Freistoß werden wir zwei auch noch schaffen, oder?
Doch damit nicht genug. Kurz später stellen sich Uli Hoeneß und Toni Kroos gemeinsam in den Münchner Presseraum vor die Medien. Der Clubchef will noch einmal die Sinne der Journalistinnen schärfen.
Toni ist im Moment noch 17 Jahre, wird erst im Januar 18, also ist ein ganz junger Bursche. Da macht es keinen Sinn, den jetzt hier zum Weltstar hochzujatzen und eben nachher da dieselben Leute, die ihn jetzt hochschieben, die überlassen ihn auch nachher fallen. Wir wollen nicht dazu gehören und deswegen haben wir uns zum Ziel gesetzt, ihn auch zu schützen. Und wir hoffen, dass er noch 15 Jahre beim FC Bayern spielt. Da wird er noch so viele Spiele machen können, da brauchen wir jetzt nichts überstürzen.
15 Jahre wurden es in München am Ende nicht. Aber wie sah es mit der Ansprache an die Medien aus? Hat die gefruchtet? Mit einem Lächeln im Gesicht fängt Carlo Wild an zu erzählen.
Wir wissen auch, wie der Journalismus läuft. Und wenn der Junge dann wieder schlechter war, dann hat er halt, gerade in München ist es ja oft sehr scharf in der Beurteilung, schlechte Noten bekommen. Aber ich glaube, wir alle, die Journalisten, haben einfach ein gewisses Wohlwollen gegenüber Toni Kroos verspürt. Also ich auf jeden Fall. Weil du hast gesehen, der kann kicken und ist einfach ein cooler Typ.
Doch auch den coolen Typen plagen Ängste und Sorgen. Kroos war 2006 nach München gezogen. Es dauert mehr als ein Jahr, bis er endlich bei den Profis eingesetzt wird.
Im Hotel Matze Podcast von Matthias Hielscher hat Kroos 2019 über diese Zeit und den Wegzug von der eigenen Familie gesprochen. Hielscher fragt ihn, was ihn einst zu schaffen machte.
Schon natürlich so ein bisschen gerade in der ersten Zeit so ein bisschen das Zuhause vermissen. Ganz klar, also mit 16, was ja dann noch sehr, sehr jung ist.
Im ersten Jahr spielt Kroos im Alter von 16 und 17 Jahren noch in der U19 der Bayern. Seine Familie, inklusive Bruder Felix, bleibt in Rostock. Schließlich ist dort der Lebensmittelpunkt.
Das ist ja jetzt auch schon 14 Jahre her. War es damals irgendwie noch eine Zeit, wo das ganz außergewöhnlich war, dass ein 16-Jähriger schon irgendwo hingeht. Heute ist es ja fast Normalität. Aber es war eben ein großer Schritt, ne? Damals von Rostock nach München, einmal durch ganz Deutschland, ohne Familie natürlich, alleine hingegangen. Und du bist dann da und versuchst bis 16, ne? Soll man nicht vergessen, und versuchst dann beides hinzubekommen. Du versuchst dann A, die sportlichen Erwartungen irgendwie zu erfüllen und auf der anderen Seite versuchst du erstmal im Leben klarzukommen. Das erste Mal ohne Mama, ohne Papa, ohne meinen Bruder, mit dem ich alles gemacht habe bis dahin. Du bist das erste Mal alleine quasi in deinem Leben, versuchst quasi das Leben zu meistern und sportlich. So, das war schon herausfordernd.
Doch er funktioniert und überzeugt mit guten Leistungen auch als jüngerer Spieler in der U19. Ab 2007 trainiert er auch im Herrenbereich mit und lernt dort Stefan Fürstner kennen. Fürstner merkt Kroos nicht an, dass er möglicherweise Heimweh haben könnte.
Ist natürlich ein großer Schritt, dann auch erstmal weg vom Elternhaus. Ich glaube, wenn man über diese Bayern-Familie spricht, die haben es ihnen einfach gemacht anzukommen, auch über dieses Heimweh auch mal zu sprechen.
Denn wie wir bereits in der ersten Folge gehört haben, über Gefühle wird bei Familie Kroos nicht so gern gesprochen.
Und ich finde das auch keine Schwäche, sondern eher eine Stärke, darüber offen zu reden. Und man muss da auch nicht immer den Starken spielen, weil ja, so eine Bayern-Dynamik kann ich auch erdrücken. Und ich glaube, das ist ein guter Ratgeber, das auch einfach zuzulassen. Und von daher habe ich jetzt nicht gespürt, dass er diesen Schritt bereut hat oder gar nicht klar kam damit, sondern er hat schnell seine Rolle und seinen Platz gefunden bei beiden Mannschaften, also bei den Amateuren wie auch bei den Profis. Und von daher kann ich das nicht bestätigen, dass er andere Gedanken im Kopf hatte, wieder zurück nach Rostock zu gehen.
Stattdessen konzentriert Kroos sich auf seine Leistungen bei den Profis. Ab Januar 2007 ist Ottmar Hitzfeld dort Trainer. Unter seinem Vorgänger, Felix Magath, hatten es laut dem langjährigen Kicker-Reporter Carlo Wild Talente schwer. Hitzfeld ändert das ab der neuen Saison im Sommer.
Zuvor steht noch ein anderes Highlight an. Die U17-Weltmeisterschaft in Südkorea.
Also ich bin sein Jugendnationalmannschaftstrainer geworden in der U17. Das war 2007.
Wir treffen Heiko Herrlich in Dortmund. Herrlich ist heute 52 Jahre alt.
Er war früher Stürmer, spielte in der Bundesliga für Mönchengladbach, Leverkusen und Dortmund. 1995 trug er 5-mal das Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Anschließend wurde Herrlich Trainer in Bochum, Leverkusen, Augsburg und eben beim DFB.
2006, da war natürlich schon im deutschen Fußball klar, da wächst ein Talent ran, der da unglaubliche Fähigkeiten hat.
Damals wird Toni Kroos meistens auf der 10 eingesetzt. In der Fußballersprache bedeutet das, er spielt direkt hinter dem Stürmer, ist der offensive Taktgeber, Freigeist und Spielgestalter. Eine sehr prestigeträchtige Position. Aber Heiko Herrlich plant anders mit Toni Kroos.
Ja, ich weiß, dass die damals gespielt haben im 4-2-3-1 und dass Sascha Bigalke praktisch wie der Stürmer war und er war auf der 10 und ich dann so in diesen ersten Gesprächen mit Toni gesprochen habe, ob er bereit ist, einen zurückzugehen, ne? Also auf die 6 zu gehen. Und er hat es eigentlich eher abgelehnt und dann habe ich gespürt, komm, das ist unsere größte Waffe in der Mannschaft. Ich muss das anders lösen. Und ich habe ihm aber dann gleich gesagt, du musst dich damit beschäftigen. Wenn du sagst, nee, wir machen das, du willst auf der 10 bleiben, willst 2 Sechser hinter dir haben, dann lassen wir das so. Aber ich schwöre dir, das wird so kommen. Irgendwann wirst du 6 spielen.
Herrlich sollte Recht behalten. Mittlerweile ist die 6, also das defensive Mittelfeld vor der Abwehr, die Stammposition von Toni Kroos geworden. Dort zeigt er regelmäßig Weltklasseleistung und lenkt das Spiel von Real Madrid. Doch 2007 steht er noch am Anfang seiner Karriere und sieht sich weiter vorne.
Es gibt da allerdings, so kurz vor der U17-Weltmeisterschaft, ein Problem.
Also ich hatte mit dem Ottmar Hitzfeld und mit dem Michael Henke im Sommer dann, weil die Weltmeisterschaft natürlich genau in der Phase, wo Bundesligaspiele sind. Und es war keine Pflicht letztendlich von den Vereinen, die Spieler abzustellen, weil es war keine Abstellungsphase.
Heißt, Bayern und besonders das Trainergespann um Hitzfeld und Henke können darauf pochen, Kroos in München zu behalten und ihm die Freigabe zu verweigern, weil sich das Turnier mit dem Bundesligaspielbetrieb überschneidet.
Da gab es mehrere Gespräche, aber sie haben mir dann vertraut, dass es für einen Toni wichtig ist, dass er da mitfahren kann, dass er der Leader ist, dass es andere Eigenschaften, die er im Verein vielleicht so nicht entwickeln kann als junger Spieler, Führungsqualitäten, dass er die bei uns entwickeln kann.
Und genau dafür hat Herrlich einen Plan. Er möchte Kroos zum Kapitän für die U17-WM machen.
Es war ein anderer Spieler Kapitän, aber ich war der Meinung, als größtes Talent, als größter Spieler auf dem Platz, von seinen technischen Fähigkeiten, von seinem Spielverständnis, von allem, dass er auch Kapitän sein muss.
Nach den ersten Spielen unter Herrlich bei der U-Nationalmannschaft im Juli 2007 schnappt sich der Trainer seinen designierten Kapitän und erklärt ihm, was er von ihm als Spielführer erwartet.
Kroos soll dabei nicht nur die Platzwahl durchführen und die Kapitänsbinde über das Spielfeld spazieren tragen, wie es Herrlich formuliert. Vielmehr soll er das Klima schaffen, damit alle Spieler ihre optimale Leistung abrufen.
Gleichzeitig macht Herrlich Kroos auch klar, dass er sich als Kapitän um die Spieler kümmern muss, die nicht immer spielen. Er soll sie ins Team integrieren und ihnen Mut zusprechen.
Das Ganze rundet Herrlich ab, indem er Kroos an seiner Ehre packt. Doch aus der ersten Folge wissen wir bereits, dass Toni Kroos gerade in diesem Alter seine Probleme hat, auf die Mitspieler zuzugehen.
Du musst dir da 3-4 Spieler mitschnappen, Mitführungsspieler. Wir brauchen Häuptlinge, da gehörst du dazu. Und wir brauchen viele richtig gute Indianer. Und ich habe zu ihm gesagt, in Deutschland weiß in Europa mittlerweile jeder, dass du ein toller Spieler bist nach vorne, aber keiner weiß, dass du eine Mannschaft führen kannst.
Herrlich traut Kroos das besonders zu, weil er von seinen Mitspielern bewundert wird. Er gilt als das Talent im deutschen Fußball.
Aber du musst für die Mannschaft Vorbild sein. Du musst der Erste sein, der nach hinten umschaltet, nach hinten arbeitet. Und du wirst sehen, wenn du da vorgehst, wenn die für dich arbeiten. Und genau so kam es.
Herrlich lässt Kroos nicht alleine die Mannschaft führen. Er bestimmt 2 weitere Spieler, die mit Kroos ein Führungstrio bilden sollen. Kevin Wolze und Sascha Bigalke. Kevin Wolze spielt in der Wolfsburger Jugend. Bigalke kennt ihr aus Folge 1. Er hat mit Hertha BSC oft gegen Hansa Rostock und damit auch Toni Kroos gespielt.
Bigalke kann sich noch ganz genau an den Moment erinnern, als Heiko Herrlich sein neues Führungstrio auf das Turnier eingeschworen hat.
Zu Beginn des Turniers hat er Kevin Wolze, Toni und mich, glaube ich, so ausgewählt als seine drei Führungsspieler auf eine gewisse Art. Wir haben dann, bevor das Turnier losging, mit ihm, ich glaube, wir durften sogar eine Cola trinken. Ich glaube, das hat er uns explizit, glaube ich, sogar fast aufgedrängt. So erinnere ich mich zumindest. Er hat viel von uns verlangt, und was ich aber immer gut fand. Also ich ist auch ein Trainer, der mich da zu der Zeitpunkt sehr geprägt hat.
Nur einen Vorwurf macht Heiko Herrlich seinem Führungstrio, insbesondere Sascha Bigalke.
Sascha Bigalke, ja, das ist, ich habe hier ein Riesenloch auf dem Kopf.
Er deutet dabei auf eine kahle Stelle, an der seine Haare sich gelichtet haben.
Das ist entstanden, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, in der Zeit. Sascha Bigalke, da die Banden zu halten, das ist schon eine Herausforderung. Der fängt dann an, mit dir zu diskutieren auf dem Platz und so, aber der kann auch Spiele entscheiden, der konnte auch Spiele entscheiden.
Bigalke erwidert, dass auch Trainer Heiko Herrlich nicht ganz unschuldig ist zu dieser Zeit.
Vor allem ich auch als Berliner Junge habe natürlich auch immer mal wieder den Mund aufgemacht, habe auch mal den berühmten Arschtritt von ihm bekommen, also nicht nur wörtlich, sondern das kam auch mal so vor, oder musste dann auch mal Bälle holen, die er Volley übers komplette Trainingsgelände verteilt hat. Von daher, das war so ein Geben und Nehmen, sage ich mal, und Necken in beide Richtungen. Von daher, wenn du ihn das nächste Mal siehst oder ich ihn sehe, werde ich ihm sagen, dass ich auch die ein oder andere kahle Stelle von ihm bekommen habe.
Dass die beiden sich auch fast 20 Jahre später über Distanz noch necken, sagt einiges über die gute Stimmung der U17 aus.
Dazu gehört auch, dass auf dem Zimmer von Kroos und Bigalke regelmäßig Musik gehört wird und sich auch andere Spieler dort tummeln.
Also wir haben viel Robbie Williams gehört, weil das, ja, wie er auch in seinem Film unschwer zu erkennen ist, durchaus seine Musikrichtung immer noch ist. Dementsprechend war das oft, ich glaube, das war mal so ein Live-Konzert, was er da auf seinem Laptop abgespielt hat. Das lief rauf und runter.
Bei 4 Wochen, in denen gemeinsam das Zimmer geteilt wird, kann das auch mal zu Problemen führen.
Die Robbie Williams Musik ist mir irgendwann aus den Ohren rausgekommen. Auch noch Wochen danach habe ich das, glaube ich, unterbewusst gehört.
Für Kroos ist das Turnier das erste mit einer U-Mannschaft, bei dem er als Kapitän aufs Feld geht. Bigalke erinnert sich, wie Kroos dieses Amt interpretiert hat.
Er hat immer als allererstes Leistung, glaube ich, für sich definiert. Ja, und mit der ist er vorangegangen. Also ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo er nicht ein gewisses Level erreicht hat. Als Kapitän, er hat nicht groß Reden geschwungen, sondern ja, ich finde halt, es gibt unterschiedliche Ausprägungen von Führungsspielern. Es gibt natürlich Spieler, die sind sehr lautstark, die versuchen, die Mannschaft darüber zu motivieren, über ihre Persönlichkeit. Tonis Persönlichkeit war schon immer, dass er halt Leistung gezeigt hat.
Am Ende führt Toni Kroos mit genau dieser Einstellung die Mannschaft bis auf den 3. Platz. Er steuert zum Erfolg des Teams 5 Tore und eine Vorlage bei 6 Einsätzen bei und wird als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet.
Mit noch mehr Selbstvertrauen kehrt Toni Kroos Anfang September wieder zurück nach München.
Beim FC Bayern baut Ottmar Hitzfeld dann auf Toni Kroos. Nur 17 Tage nach dem Spiel um Platz 3 bei der U17-WM debütiert er in der Bundesliga in der vorhin erwähnten Partie gegen Energie Cottbus.
Für die Entwicklung von Kroos ist zu diesem Zeitpunkt Trainer Hitzfeld enorm wichtig. Das sagt auch Max Jakob Ost.
Solltet ihr Max nicht kennen, seine Podcast-Reihe 11 Leben über Uli Hoeneß ist sehr zu empfehlen. Zudem prägt er seit vielen Jahren mit dem Rasenfunk die deutsche Sportpodcast-Landschaft.
Ost ist der Meinung, dass Ottmar Hitzfeld als erfahrener Trainer genau richtig für das Talent Toni Kroos ist.
Und ich glaube ja, er war aus psychologischer Sicht sicher ein guter Trainer für Toni Kroos. Zumindest ist das auch das, was ich mich glaube zu erinnern, dass Toni Kroos immer gesagt hat. Und zum anderen aber auch, weil er, glaube ich, ganz gut moderieren konnte, was da passiert ist.
Neben den Debüts in der Liga und im UEFA Cup kommt Kroos zu 11 weiteren Einsätzen in der Bundesliga und wird insgesamt 6 Mal in internationalen Spielen eingesetzt. Für einen Teenager eine beachtliche Zahl. Für Toni Kroos aber zu wenig. Schon damals fällt er mit seiner selbstbewussten Art auf.
Besonders klar wird das in seiner ersten Sommerpause als Profi. Der nächste Trainerwechsel in München steht an. Ottmar Hitzfeld geht, Jürgen Klinsmann kommt. Genau, der Klinsmann, der 2006 als Bundestrainer für das Sommermärchen in Deutschland verantwortlich war.
Ich habe während den 2 Jahren mit der Nationalmannschaft gelernt oder erste Schritte gelernt, wie man eine Mannschaft führt, wie man Spezialisten involviert, wie man mit dem Stab arbeitet, um letztendlich das Maximum aus den Spielern herauszubekommen. Ich habe eine eigene Philosophie entwickelt, die ich teile mit Joachim Löw, die ich teile mit den Leuten, die damals mit dabei waren, die sich auf die Spieler konzentriert, die sich rein daraufhin konzentriert, den Spieler, jeden einzelnen Spieler besser machen zu wollen.
Mit Klinsmann kommen auch neue Hoffnungen bei Kroos auf, der im Tagesspiegel klar formuliert, Stammspieler werden zu wollen.
Gleichzeitig erklärt er, weshalb er in der vergangenen Rückrunde unter Hitzfeld frustriert war.
Da habe ich plötzlich 3-4 Wochen kein Spiel mehr gemacht, ohne zu wissen warum. An der Leistung kann es nicht gelegen haben.
Er macht deutlich, was er sich von Klinsmann verspricht und äußert die Erwartung, dass Klinsmann auf junge Spieler setzen werde, motivierender und frischer sei als zuletzt Hitzfeld. Und ja, das sagt er so öffentlich in einem Interview in einer Zeitung. Er geht den ehemaligen Trainer Hitzfeld damit hart an.
Wir beim FC Bayern haben einen Mann gesucht, der eine eigene Meinung hat, der neue Wege geht, der mit jungen Leuten umgeht, der progressiv ist, der auch vielleicht so spielen, Fußball spielen lässt.
Bei der Einschätzung zu Jürgen Klinsmann sollten sich Uli Hoeneß und Toni Kroos irren. Aber dazu später mehr.
Im ersten Jahr bei den Profis hinterlässt Kroos nicht nur bei den JournalistInnen einen guten Eindruck, zum Ärgernis von Uli Hoeneß, sondern auch seine Teamkollegen sind begeistert. Für einen Teenager ist das im damals noch sehr durch Alpha-Tiere geprägten Fußball etwas Besonderes.
Nach seinem Debüt gegen Cottbus attestiert ihm ausgerechnet Oliver Kahn, Weltklasse zu sein. Kroos selbst sagt später mal in seinem Podcast, dass ihm dieses Lob besonders für die Anerkennung in der Kabine geholfen habe, um sich zwischen Führungsspielern wie Mehmet Scholl und Marc van Bommel zu behaupten.
Marc van Bommel, das ist so ein Spieler, den man nicht zum Feind haben will. Er wird in München als Aggressive Leader bezeichnet, fliegt in seiner Karriere 13 Mal vom Platz und wird als Nachfolger von Oliver Kahn Kapitän. Den jungen Toni Kroos nimmt er allerdings an die Hand. Genauso auch Mehmet Scholl, der sich schon 2007 in der Talkrunde Wir 11 sehr früh als Fürsprecher für Kroos entpuppen sollte.
So ein Spieler, sowas hat es bei Bayern seit 20 Jahren nicht gegeben. So einen guten Spieler. Und den setze ich einfach ein.
Scholl hat dazu eine passende Anekdote parat.
Also die Geschichte ist, und dann war Bayern mal wieder unterwegs auf Reisen und da habe ich bei der A-Jugend mit trainiert und habe ich gesagt, okay, für mich kein Problem, ich trainiere bei der A-Jugend mit. Und da war ein Mann bei der A-Jugend, der war unglaublich. Also der hat Pässe gehabt, der konnte schießen, der hat sich gewehrt, der wusste alles. So, habe ich gefragt, wie der heißt, Toni Kroos. Habe ich Uli Hoeneß angerufen, habe gesagt, wir haben da einen, der ist 17 Jahre, 16 Jahre, der muss zu den Profis. Da sagt Uli Hoeneß, kümmere dich um deinen Scheiß. Was hast du damit zu tun?
Die Diskussion zwischen Scholl und Hoeneß ging da noch kurz hin und her. Hoeneß hatte Kroos eigentlich erst für die Amateure vorgesehen. Eigentlich.
Eine Woche später hat er mittrainiert bei den Profis. Uli Hoeneß wollte ihn, nee, nicht Uli Hoeneß, Ottmar Hitzfeld wollte ihn sofort bringen bei den Profis, durfte er aber nicht, weil keine Genehmigung vorlag.
Kroos selbst wurde kurze Zeit später, im Januar 2008, in einem Interview mit der Abendzeitung München auf die Aussagen von Scholl angesprochen.
Das ehrt mich natürlich, darüber freue ich mich. Mehmet ist sowieso ein super Typ. Er ist fast schon so etwas wie ein Vorbild für mich. Wir mögen uns und wir haben auch schon ein paar Mal miteinander telefoniert.
Kahn und Scholl bleiben nicht die einzigen Bayern-Größen, die hinter Kroos stehen. Im gleichen Interview mit der Abendzeitung erzählt er auch, dass er sich mit Marc van Bommel und Miroslav Klose gut verstehe und sich an ihnen orientiere.
Für Stefan Fürstner, der ehemalige Bayern-Teamkollege, ist die Sache klar.
Ich glaube, Toni hat sich das erarbeitet durch seine Herangehensweise, wie er sich auch dort verhalten hat. Und es hilft natürlich ungemein. Also in dem Alter zum großen FC Bayern München zu wechseln, da kann dich auch ja, der ein oder andere Reiz erschlagen. Und wenn du dann natürlich etablierte Spieler an deiner Seite hast, die dir gut zusprechen, die dich besser machen wollen, die gerne auch ihr Wissen teilen. Und wenn du dann noch einen Jungspieler hast, der das alles aufsaugt und für sich nutzt, dann finde ich das ein optimales Match, was dir die Chance gibt, auch die nächsten Entwicklungsschritte zu gehen.
Kroos verzaubert aber nicht nur die eigenen Mitspieler. Sein Stern geht in einer Zeit auf, in der der deutsche Fußball gerade wieder wachgeküsst wurde, durch das Sommermärchen 2006.
Nach einer enttäuschenden EM 2004 mit dem Gruppenaus und jahrelangem Rumpelfußball schafft es Jürgen Klinsmann mit seinem Trainerteam um Jogi Löw in Deutschland eine Euphorie zu entfachen. Die Nationalmannschaft scheidet zwar bei der Heim-WM dramatisch im Halbfinale gegen Italien in der Verlängerung aus, der dritte Platz wird trotzdem fast wie ein Titel gefeiert.
Die prägenden Gesichter der Mannschaft sind jung, frech und fallen auf. Allen voran Lukas Podolski und Bastian Schweinsteiger. Beide haben blondierte Haare und spielen in jedem der 7 WM-Spiele Deutschlands mindestens 45 Minuten.
Das ist ja auch damals noch die Zeit, wo man sich da noch nicht so wirklich dran gewöhnt hat, dass jetzt auch wieder Talente aus dem deutschen Fußball kommen.
So erinnert sich Max Jakob Ost an die Zeit. Gerade Poldi und Schweini, wie die beiden genannt werden, geben den deutschen Fans eine Perspektive.
Es gibt eine erste junge Generation und dann war natürlich die große Frage, wer ist jetzt der Nächste, der kommt? Und Toni Kroos war definitiv, ich denke bei vielen Fußballfans, einer, der da auf dem Zettel stand, vor allem dann eben auch mit dem Wechsel zum FC Bayern.
Auch am System ändert sich einiges. Ein Mann, der dafür von allen Seiten Lob abbekommt, ist Matthias Sammer. Er ist ab April 2006 Sportmanager beim DFB und setzt sich intensiv für eine Weiterentwicklung der Talentförderung ein und stellt schnell ein Konzept zur Eliteförderung vor.
Heiko Herrlich, der selbst erst 2007 zum U17-Nationaltrainer wird, beschreibt die damalige Situation so.
Zu dem Zeitpunkt, wo ich dann übernommen habe, ich glaube 20 Jahre kein Erfolg mehr im Jugendbereich. Wir waren ja das erste Mal dann mit dem 90er-Jahrgang, dass wir Dritter geworden sind bei der WM. Und das Jahr drauf ist dann die U17 Weltmeister geworden, die U19 Europameister, dann U21 Europameister geworden mit Hummels und so weiter.
Genau diese Jahrgänge, in denen neben Kroos auch etwa Mats Hummels, Sami Khedira oder Thomas Müller groß werden, sind später maßgeblich am WM-Triumph 2014 unter Joachim Löw beteiligt.
Da darf man den Anteil von Matthias Sammer, den kann man gar nicht hoch genug einordnen, der dann auch diese Professionalität wieder reingebracht hat in den U-Bereich und natürlich auch für unsere Top-Talente. Ja, diesen Leistungsgedanken, diesen Gedanken, wir wollen auch Titel bekommen. Ne? Wir sehen das jetzt nicht mehr olympisch, so nach dem Motto, dabei sein ist alles.
Das kommt allerdings nicht nur auf der Trainerebene, also bei Heiko Herrlich, an, sondern eben auch bei den Spielern, wie Sascha Bigalke uns erzählt.
Also erstmal hat sich sehr viel beim DFB ja verändert durch Matthias Sammer. Der hat sehr viel professionalisiert, hat extrem viele Experten dazugeholt in dieses ganze Trainerteam und alles, was dazugeholt, um bestmöglich irgendwie die Leistung zu organisieren, um ja, Erfolge wahrscheinlicher zu machen. Dadurch hat sich schon viel verändert.
Auch wenn gerade langfristig bei den Spielern und Trainern der Einfluss von Matthias Sammer hängen bleibt, In der breiten Öffentlichkeit ist das besonders Jürgen Klinsmann, der mit der WM 2006 die neue Freude an der Nationalmannschaft weckt.
Und dieser Jürgen Klinsmann wird im Sommer 2008 Bayern-Trainer. Zur Freude von Toni Kroos. Ein klassischer Fall von zu früh gefreut.
Obwohl Kroos offenbar anfangs zuversichtlich auf den neuen Trainer schaut, folgt unter Jürgen Klinsmann bald die Ernüchterung. Zwar darf er im ersten Saisonspiel 90 Minuten ran, danach bleibt ihm aber nur die Rolle als Joker. Er spielt in der ersten Saisonhälfte nur 7 Mal in der Bundesliga.
In einem Interview mit Sportjournalist Frank Buschmann auf dessen YouTube-Kanal hat Kroos 2015 rückblickend eingeordnet, weshalb er zu dieser Zeit schnell unzufrieden ist.
Natürlich, weil ich nicht gespielt habe. Aber im Allgemeinen hielt sich der Zufriedenheitsgrad im gesamten Verein da an Grenzen.
Noch genauer beschreibt uns der langjährige Kicker-Reporter Carlo Wild die Situation.
Klinsmann war eh durcheinander. Da wären so junge Spieler bestimmt auf der Strecke geblieben. Da ging es ja immer nur, es war einfach Chaos beim FC Bayern. Die Klinsmann-Show einerseits, aber der Fußball, es ging halt nichts voran. Und die Entlassung war ja dann eigentlich nur folgerichtig. Und da konnte Toni keine große Rolle spielen.
Wild erinnert sich auch, dass in dieser Zeit Bayern-Urgestein Thomas Müller nach Hoffenheim geschickt worden wäre. Nur ein Machtwort von Hermann Gerland, dem Trainer der zweiten Mannschaft, verhindert das.
Wie frustriert Kroos ist, zeigen Aussagen, die er im Jahr 2015 in einem Interview mit der Zeit trifft. Er rechnet knallhart mit Jürgen Klinsmann ab.
Während seiner Zeit bei den Bayern habe ich persönlich alles vermisst. Eine Spielidee, angemessene Kommunikation und den Erfolg.
Die Situation spitzt sich sogar so zu, dass Vater Kroos an die Öffentlichkeit geht. Im Dezember 2008, also kurz bevor sich das Transferfenster im Januar öffnet, beklagt er sich im Kicker.
Ich bin stocksauer, weil der FC Bayern nur an sich denkt.
Roland Kroos bemängelt, dass die Bayern keinen richtigen Plan für seinen Toni hätten und dass sein Sohn unbedingt spielen muss, um sich weiterzuentwickeln.
Gleichzeitig hat ihm Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge klargemacht, dass es keine Freigabe für einen Wechsel im Winter gebe. Der Kader der Münchner ist mit 23 Spielern zu klein für einen weiteren Abgang. Der Meinung sind sowohl Rummenigge als auch Uli Hoeneß. Erst im Sommer 2009 würden die Bayern einer Leihe von Kroos zustimmen.
Die Situation von Kroos scheint aussichtslos. Alles deutet darauf hin, dass Kroos noch ein wenig durchhalten muss, ehe er wechseln kann.
Doch dann geht plötzlich alles ganz schnell. Uli Hoeneß greift zum Telefon. Welche Wendung die Karriere von Toni Kroos dann nimmt, hört ihr in Folge 3 von Toni Kroos, The Underrated One.
Toni Kroos, The Underrated One ist ein Podcast von Watson. Idee, Schnitt und Recherche Lukas Grybowski und Nikolai Stübner. Die eingesprochenen Zitate stammen von Laura Tschippul. Wir bedanken uns bei allen Gesprächspartnern, auch bei denen, die in dieser Folge nicht zu Wort kamen, und unseren KollegInnen Eva Müller und Sven Tissen für die fachliche Beratung.